Hier sind Melrose
und Jan.
Anlässlich der Proteste gegen die Patentwirtschaft im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sprechen wir mit Medico International. Andreas Wulff von Medico ist uns heute zugeschaltet. Hallo Andreas.
Hallo Jan.
Andreas, was ist Medico International und was machst du dort?
Ja, Medico International ist eine alte sozialmedizinische Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die seit über 50 Jahren jetzt mit lokalen Partnern im globalen Süden Projekte unterstützt und eben gemeinsam gegen ungerechte Weltverhältnisse kämpft, um eine gute Gesundheit zu ermöglichen. Und ich bin selber einer der Gesundheitsreferenten zusammen im Moment noch mit zwei Kolleginnen und habe lange eben auch in der Projektabteilung gearbeitet, also habe auch direkt Projektkooperationen betreut, vor allem im Nahen Osten, bin jetzt aber seit anderthalb Jahren der Berlin-Repräsentant von Medico.
Mit dem Hashtag Patente töten macht ihr auf die globale Ungerechtigkeit aufmerksam, insbesondere darauf, dass manche Länder viel mehr Impfstoffe haben und bekommen als andere und wahrscheinlich dieser Zugang auch noch lange so bleiben wird. Welche Länder sind da besonders betroffen und warum ist das so?
Ja, von dieser ungleichen Zugänglichkeit sind natürlich erstmal auch sehr viele Länder betroffen, die selber keine eigene Impfstoffproduktion haben, Impfstoffentwicklung und eben auch Länder, die sich nicht in solchen Vorverträgen dann bei den großen Pharmafirmen bereits ihre Impfstoffdosen absichern konnten. Das haben vor allem die reichen Länder gemacht, also die Länder des globalen Nordens und auch eine ganze Reihe von Middle-Income-Countries, die ebenfalls auch solche Vorverträge gemacht haben, die jetzt eben auch in den Impfprogrammen schon recht weit sind. Chile zum Beispiel ist so ein Land, das da jetzt ganz weit nach vorne schon steht, nicht nur Israel, von dem haben wir hier ja auch schon viel gehört. Und es sind natürlich vor allem im Moment auch sehr viele afrikanische Länder, wo zu befürchten ist, dass es noch viele Monate, möglicherweise sogar Jahre dauert, bis da eine relevante Zahl von Impfstoffdosen ankommt.
Was bedeutet das global auch für die Pandemie? Also bedeutet das auch, wenn das Länder nicht schaffen zu impfen und da der Virus sich weiter ausbreitet, dass dann Mutationen wahrscheinlicher werden beispielsweise?
Ja, erstmal kann man ganz allgemein sagen, dass die Pandemie ja erst dann vorbei ist, wenn sie überall vorbei ist und tatsächlich auch die Gefährdung, die dadurch entsteht, wie du gesagt hast, dass sich eben auch in Ländern, je länger der Virus da auch, das Virus sich da auch verbreitet, tatsächlich es zu solchen Adaptationen, solchen Mutationen kommt des Virus und damit dann auch die Impferfolge, die wir jetzt sehen, schon bei uns in unseren Ländern, in vielen Ländern auch wieder hinfällig werden, weil dann eben immer wieder diese mutierten Viren nicht mehr so gut von der Immunabwehr des Körpers dann erkannt werden und entsprechend möglicherweise Impfstoffe immer wieder angepasst werden müssen, um dann wieder wirken zu können, so wie wir das schon von den Grippeviren, den Influenza-Viren kennen.
Mit der Kampagne Hashtag Patente töten, gibt die Patente frei, wollt ihr auch insbesondere darauf hinweisen, dass die Pandemie nur global bekämpft werden kann. Führende PolitikerInnen wie auch Angela Merkel unterstreichen das ebenso und stellen insbesondere die globale Solidarität immer wieder nach vorne. Praktisch passiert aber nichts in diese Richtung, weil die Impfstoffe aufgrund der Patente nur durch die Firmen, die sie entwickelt haben, produziert werden kann. Wie kommt das dazu und was bedeutet eigentlich geistiges Eigentum und Patente in der Medizinwelt?
Ja, Frage, warum kommen diese Impfstoffe nicht dahin, wo sie hin sollen oder wie kann eine globale Solidarität aussehen, die hat in dem letzten Jahr ja sehr viele verschiedene Antworten gefunden und ich denke, da muss man auch tatsächlich nochmal eben differenzieren. Es gibt diese große, und das ist auch anzuerkennen, natürlich eine große internationale Finanzierungsanstrengung über die COVAX-Initiative tatsächlich einige Milliarden Euro bereitzustellen von den reichen Ländern, damit dann auch Impfstoffe gekauft werden können für die ärmsten Länder. Das war ursprünglich eine globale Einkaufsgemeinschaft für alle. Das war ein Angebot, das die WHO mit aufgelegt hat, aber vor allem von den großen öffentlich-privaten Gesundheitsinitiativen Gavi und CEPI administriert wird und wo ursprünglich im Sommer letzten Jahres versucht worden ist, eben genau solche Vorverträge auch dadurch zu machen mit den großen Konzernen, dass man genügend Geld bei dieser Initiative poolt. Also das ist schon eine Initiative, die jetzt auch angefangen hat, schon erste Impfstoffdosen auch in die Länder des globalen Südens zu schicken. De facto ist aber die Ressource Impfstoff so knapp, dass eben die Ungleichverteilung eben doch entlang dieses bewährten, sag ich mal, Mechanismus, wer zuerst kommt und wer die größten Taschen hat, bekommt auch am meisten ab. Und das sehen wir eben gerade aktuell in den ersten Monaten dieser Impfstoffverteilung. Das heißt,
das finde ich krass. Also, das verstehe ich auch noch nicht ganz. Wie könnte es denn besser laufen? Also wenn genug Impfstoff für die ganze Welt da wäre, sehe ich auch ein, dass es wahrscheinlich viel besser wäre und der ganz einfach zu verteilen wäre oder so. Jetzt ist aber noch nicht mal in Deutschland genug da und da liegt dann auch schon die Frage nahe, wieso ist das wohl eigentlich so? Aber wie würde denn ein globaler Mechanismus aussehen unter sehr knapper Impfstoffverfügbarkeit, der trotzdem fair ist? Oder der trotzdem pandemiebekämpfend ist vielleicht sogar? Also ist fair überhaupt die richtige Dimension?
Ja, natürlich müssen, Fairness muss sich natürlich beziehen auf, also auf diejenigen, die besonders bedroht sind von der Pandemie erstmal oder die eben sich besonders wie Gesundheitsarbeiterinnen und alte Menschen und Menschen mit schweren Vorerkrankungen, die eben besonders die Infektion besonders häufig tödlich verläuft. Das sind diejenigen, die bevorzugt behandelt werden müssen. Das ist, oder die den Impfstoff bekommen müssen. Und man kann durchaus nachvollziehen, dass natürlich besonders Länder, in denen diese Impfstoffe besonders, also in denen die Pandemie besonders stark wütet, diejenigen sind, die das größte Interesse haben, möglichst schnell mit den Impfstoffen genau diese pandemische die Dynamik, das, was wir jetzt ja auch mit diesen wellenförmigen Zunahmen von Infektionen sehen, möglichst einzudämmen. Von daher ist das auch, das ist dann den Ländern, die dann in der Lage sind, auch noch selber Impfstoffe herzustellen, ist das Hemd dann eben immer näher als die Jacke. Und deswegen kommt es zu diesem Impfstoffnationalismus auf eine Art und Weise. Das wird aber dadurch massiv verschärft, dass die Herstellung und auch die Entwicklung der Impfstoffe eben in dem Kontext solcher privatwirtschaftlicher großen Unternehmen stattfindet, in denen es einerseits Konkurrenzen untereinander gibt, was natürlich in einer Frage der möglichst schnellen Produktionsausweitung eher hinderlich ist, weil jeder seine eigenen Strategien, seine eigenen Lieferketten aufbauen muss, auch mit dem anderen natürlich um die Strategie der richtigen Technologie kämpft. Und in einer solchen Lage sollte sich, und wenn man sagt, es ist tatsächlich eine globale Pandemie, die auch eine globale solidarische Antwort erfordert, wie das unsere Politikerinnen und Politiker ja vor einem Jahr auch sehr deutlich immer gesagt haben, müsste natürlich nicht Business as usual gemacht werden und man sich darauf verlässt, dass das die großen Konzerne schon mit ihrem Eigeninteresse möglichst erfolgreich viele Impfstoffdosen zu verkaufen zu einem möglichst hohen Preis regeln, genau, sondern man hätte...
Entschuldigung, da würde ich vielleicht gern nochmal vielleicht ein oder sogar zwei Schritte zurückgehen und nochmal Dr. Ugur Sahin, der den BioNTech-Impfstoff mit produziert hat und auch BioNTech-Gründer ist und gerade erst die Bundesverdienstmedaille bekommen hat, hat sich selber als Mediziner und Wissenschaftler bezeichnet und stellt gerade nicht seine finanzielle Motivation oder seine finanzielle Situation zu optimieren in den Fokus angeblich, sondern das Wohl der Menschheit, indem er ein Arzneimittel entwickelt beziehungsweise einen Impfstoff, der helfen kann. Wie laufen denn solche Äußerungen zusammen mit der Tatsache, dass Arzneimittel, Impfstoffe durch ein Patent geschützt werden kann, das heißt auch ein Patent, was verhindert, dass andere Unternehmen eventuell dieses herstellt und damit genau diese problematischen Logistiken umgehen kann, beziehungsweise da zu mehr Impfstoffproduktion führen würde. Wie verhält sich das allgemein in der Medizinwelt? Es geht jetzt ja nicht nur um die Pharmaindustrie, wo klar ist, dass da irgendwie ein kapitalistisches, finanzielles Interesse da ist, aber wie wird darüber generell innerhalb der Medizin gesprochen?
Die Logik eines eines kapitalistischen Produktionsunternehmens ist, dass sie ihre eigenen Märkte natürlich auch gegen Konkurrenten verteidigen. Und speziell in industriellen Produktionen und Patente sind ja auch keine Spezialität der Impfstoff- oder auch der Medikamentenwelt, sondern sind ja insgesamt Teile dieser miteinander konkurrierenden Unternehmen und sind so gerade in Industrien, in denen das Wissen und die hochtechnologischen Produktion ein wesentlicher Bestandteil sind, eben auch Teil des unternehmerischen Interesses. Deswegen ist das Interesse der Unternehmen sozusagen jetzt nicht sozusagen das Böse an sich, sondern die Frage ist ja, wie kontrolliert man und wie reguliert man genau diese privatwirtschaftlichen Akteure, um in einem Moment, in dem man jetzt noch nicht eine Alternative hat eines öffentlichen Gemeinwohl in Besitz der allgemeinen Hand befindlichen Impfstoffproduktion und Entwicklung.
Und habt ihr da einen konkreten Vorschlag oder wäre der konkrete Vorschlag tatsächlich, naja, dann lasst doch die Impfstoffproduktion in staatlicher Hand überführen?
Nein, wir wollten ja erstmal noch bei den Patenten bleiben, würde ich jetzt sagen. Man kann auch die Impfstoffproduktion in staatlicher Hand überführen, ich weiß nicht. Und dann die Frage haben, ob dann der und die öffentliche Forschung tatsächlich in dem Sinne besser funktioniert als mit einer sozusagen klassischen auch Kapitallogik der Risikoinvestition. Und wir sehen gerade bei der Pharmaindustrie, dass dieses Modell, dass man mit dem Patentmodell sozusagen hochpreisige Gewinne einfährt, also durch hochpreisige Medikamente, die dann reinvestiert werden, eben auch nicht gut funktionieren. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass sich daran was ändert. Dass gerade die Idee, dass man Forschung und Entwicklung in ein solches privatwirtschaftliches Eigentumsmodell mit den Patenten überführt, eher hinderlich ist. Deswegen muss man nicht die gesamte Pharmaunternehmen verstaatlichen, aber man muss verhindern, dass privatwirtschaftliche Akteure sich das Wissen, die technologischen Ressourcen sozusagen komplett aneignen, sondern man muss sie in einer solchen Situation zumal nochmal deutlicher freigeben und tatsächlich immer wieder darauf beharren, dass das Wissen und das Wissen, wie man solche Dinge herstellt, tatsächlich in die öffentliche Hand gehören, weil sie auch von der öffentlichen Hand wesentlich finanziert werden.
Also eher das Argument Patentschutz aufheben als erster Versuch. Was können wir denn an anderen Epidemien oder Pandemien lernen? Also ich sag mal das Stichwort Ebola, da gab es ja auch lange Zeit gar keinen Impfstoff. Ist die Situation vergleichbar? Wie ist sie unterschiedlich?
Ja, bei Ebola ist tatsächlich die Situation insofern anders, weil Ebola nie eine große, breite, eben pandemische Situation entfaltet hat, sondern häufig sehr lokal begrenzte Ausbrüche gab, auch weil dieser Virus sehr tödlich ist, weil er tatsächlich viele Menschen, die er infiziert, sehr schnell umbringt und deswegen auch sich die Infektion nicht so schnell verbreitet und tatsächlich die Menschen auch erst dann infektiös werden, wenn sie schon sehr schwer krank sind. Also nicht wie jetzt bei Corona eben noch gut reisen können, weil es viele Tage gibt, in der sie schon infektiös sind, aber noch nicht erkrankt sind. Das ist, oder wie das bei der Grippe der Fall ist. Von daher ist das ein großer Unterschied und das hat auch dazu geführt, dass man zwar den Virus schon in den 70er Jahren entdeckt hat und da auch einige Forschung zugemacht hat, aber tatsächlich eine echte Impfstoffforschung und vor allem dann auch die entsprechenden klinischen Studien, die man für solche Impfstoffe braucht, schwer zu realisieren waren, wenn es gar keine oder gar nicht zu realisieren sind, wenn es gar keine Menschen gibt, die an Ebola eben massenhaft auch erkranken und man dann eben mit der klinischen Studie rausbekommt, ob die geimpften Menschen weniger stark an dem Virus erkranken als die nicht geimpften. Das machte es bei Ebola über ja lange Jahrzehnte kompliziert und natürlich gab es auch kein großes finanzielles Interesse daran, an einer Krankheit, an einem Virus, der in ländlichen Gebieten Zentralafrikas nur auftritt, tatsächlich dafür dann hohe Forschungsinvestitionen einzusetzen. Das kam beides zusammen, deswegen gab es einerseits kein Interesse, auch in einem kommerziellen Sinne von Unternehmen daran zu forschen. Und das ist ein, wie ich sagte, auch ein wesentliches Problem einer solchen profitorientierten Arzneimittel- und Impfstoffforschung, dass eben und Produktion, dass sie eben tatsächlich nur an Produkten interessiert ist, die dann eben eine entsprechend breite Absatzmärkte auch versprechen.
Ja, also im November 2001 wurde ja die Doha-Erklärung der WTO, also der Welthandelsorganisation, verabschiedet, wo genau diese Frage der Patente auch diskutiert wurde und am Ende das Fazit oder die Erklärung gemeinsam beschlossen wurde, dass im Falle einer globalen Pandemie beispielsweise, wo es wichtig ist, global solidarisch zu agieren, Patente aufzuheben, um eine Produktion auch weltweit durchzuführen, gegebenenfalls eben auch günstiger, dadurch, dass der finanzielle Anreiz durch die Patentaufhebung geringer geschätzt wird bzw. minimiert wird. Wie verhält es sich eigentlich mit der Organisation dann oder mit dieser Bündniserklärung? Setzt sie irgendwie aktuell ein? Was verhindert das eventuell, dass wieder die Doha-Erklärung eingesetzt, also dass die Doha-Erklärung eingesetzt wird, erstmalig wegen Covid? Genau.
Ja, die Doha-Erklärung ist jetzt eine sehr spezielle Situation gewesen in einer Frage, wo es vor allem darum geht, ob Medikamente, die unter einem Zwangslizenz produziert worden sind, also einer der Mechanismen, die in dem TRIPS-Abkommen vorgesehen sind, ob die auch tatsächlich nicht nur für das eigene Land vorgesehen sind, sondern auch exportiert werden können. Man muss grundsätzlich verstehen, das Patentrecht ist ein nationales Recht. Das heißt, die Frage der internationalen Harmonisierung mit dem TRIPS-Abkommen bei der Welthandelsorganisation trägt nur so weit, wie das eben in den nationalen Kontexten umgesetzt wird. Und dieses Konzept einer Zwangslizenz war ursprünglich darauf gedacht, dass man quasi für eine eigene Situation im eigenen Land etwas ermöglichen kann, was für andere, was einem der Patenthalter sozusagen selber nicht liefern will oder nicht liefern kann. Das ist aber in einer globalen Situation, zumal für Länder, die gar keine eigene Pharmaindustrie haben, hilft diese Doha-Erklärung überhaupt nicht, weil die ja darauf angewiesen sind, dass Medikamente auch importiert werden können. Und das sollte die Doha-Erklärung dann, und das hat die Doha-Erklärung dann nochmal klargestellt, dass das auch möglich ist. Das war vor allem auf die HIV-AIDS-Medikamente damals, Anfang der 2000er Jahre, gerichtet. Das Interessante in der aktuellen Debatte ist eher, dass mit dem Vorschlag, der jetzt seit Oktober von der indischen und der südafrikanischen Regierung mit vielen Unterstützerländern inzwischen bei der Welthandelsorganisation diskutiert wird, der sogenannte TRIPS Waiver, also ein temporäres Aussetzen, eine temporäre Suspendierung der gesamten TRIPS-Architektur, tatsächlich damit es sehr viel leichter wäre, eben nicht nur im Einzelfall für einzelne Substanzen und für jeweils jedes Land selbst eine solche Ausnahmeregelung wie die Zwangslizenzen zu erlassen, sondern tatsächlich insgesamt es den Nachahmerfirmen, die es überall auf der Welt gibt, es erleichtern würde, tatsächlich Medikamente, Impfstoffe und andere Produkte, die zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie notwendig sind, nachzubauen, ohne eben in die Gefahr zu kommen.
Ich will das nochmal kurz mit einfachen Worten wiederholen, um zu verstehen, ob ich es verstanden habe. Also die WHO kann die WTO, für mich World Trade Organization oder Welthandelsorganisation, kann per Beschluss festlegen, dass das Eigentumsrecht global ausgesetzt wird für alle Patente an beispielsweise Covid-Vaccinen.
Nein, das kann die WTO nicht. Die WTO ist sozusagen ein Staatenbündnis und jeder Staat entscheidet darüber selber, ob er sich einem solchen TRIPS-Waiver anschließen würde oder nicht. Also die WTO kann sozusagen einen Beschluss fassen, dass das zulässig ist, dass Länder im Rahmen dieser Pandemie, das ist der Vorschlag, jetzt tatsächlich sich diesen Patentflexibilitäten oder diese intellektuellen Eigentumsflexibilitäten anschließen. Müssen sie aber nicht. Das heißt, deswegen wären auch die Befürchtungen der großen Konzerne, dass sie dann quasi überall auf der Welt ihre Absatzmärkte verlieren, weil auf einmal ganz viele Nachahmer, Konkurrenten mit kostengünstigen Kopien auftreten, gar nicht realistisch.
Das heißt, selbst wenn es zu so einem Beschluss kommt, kann es sein, dass der nicht ratifiziert wird von den Ländern.
Doch, es müssen die Länder können das mal selber entscheiden. Und wenn Deutschland sagt, dass er das nicht machen will, dann muss er den nicht ratifizieren, dann muss er sozusagen diesen Waiver gar nicht einsetzen. Das ist sozusagen eine Option, die Länder benutzen können, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu machen. Aber es ist deswegen wichtig,
Was bleibt dann, wenn alles optional ist? Müssen wir jetzt einfach pessimistisch sein oder gibt es noch irgendwie einen Hoffnungsschimmer?
Das geht nicht um die Optionalität, sondern es geht darum, der Vorteil, den der TRIPS-Waiver hat, dass es keine Strafsanktionen gibt gegenüber Ländern, die diesen TRIPS-Waiver dann einsetzen. Das ist doch die Idee. Das Handelsrecht sieht vor, dass sich die Länder an die gemeinsamen Regeln auch die vereinbart sind, halten. Und wenn sie das nicht tun, gibt es Strafmaßnahmen. Die können bilateral aussehen. Ja.
Noch eine Frage. Das heißt, der billige Impfstoff, der dürfte dann eventuell nicht in Deutschland angewandt werden, aber die Entwicklungs- und Schwellenländer hätten dann die Chance, den billigeren Impfstoff, sofern dieser produziert wird, durch andere Alternativunternehmen einsetzen zu können. So rum würde das dann funktionieren.
Genau, so rum würde es passieren.
Und Ländern wie Deutschland würde dann das Recht fehlen, diese eigentliche Patentverletzung zu sanktionieren. Und so wird ein Schuh draus, oder?
Genau, wobei die Sanktionen, wie gesagt, auch das ist die Frage, wo dann die Sanktionen ausgesprochen werden. Auf der Ebene der WTO gibt es solche Sanktionen, also wo Strafzölle zum Beispiel verhängt werden, wenn sich Länder nicht an vereinbarte Freihandelsregeln halten. Aber es können natürlich auch Länder tatsächlich andere Länder bestrafen, indem sie sie von bestimmten Wirtschafts von meistbegünstigsten Klauseln aus dem im Wirtschaftsrecht ausschließen. Das ist etwas, wo dann möglicherweise die Pharma-Lobby dann entsprechende Anträge stellt und das auch aktuell auch schon getan hat bei der US-Regierung, weil eben diese großen Konzerne, die im Moment vor allem eben im Gespräch sind, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, alle in den USA, Moderna auch in den USA angesiedelt sind. Aber das wären etwa Möglichkeiten, die Länder dann hätten. Interessanterweise haben ja aber auch im Herbst tatsächlich auch schon europäische und auch deutsche Politiker durchaus darüber nachgedacht, ob man nicht auch mit Zwangspatenten drohen müsse, um die großen Unternehmen eben dazu zu zwingen, tatsächlich auch ihre Produktionsmöglichkeiten auszuschöpfen, beziehungsweise dann auch eben selber in den Verhandlungen nachzugeben, wenn es eben stockte.
Das klingt alles unglaublich verzwickt. Du hast uns im Vorgespräch noch von einem guten Beispiel erzählt, nämlich der Influenza-Pandemie, wo sich die reichen Länder zunächst Kapazitäten gesichert haben, aber dann ein Technologietransfer eingerichtet wurde. Kannst du das nochmal näher erklären und vielleicht auch sagen, ob das ein Fall wäre, der jetzt übertragbar wäre?
Ja, der Ausgangspunkt letztlich dieser Geschichte ist das Problem, dass alleine die Patente ja noch keine, also auch die Freigabe der Patente noch keine Arzneimittel produzieren, sondern tatsächlich gerade bei den jetzt auch neu entwickelten Impfstoffoptionen mit den Messenger-RNA-Impfstoffen und auch mit den großen, mit den Virustaxi-Impfstoffen von, wie sie etwa Sputnik darstellt oder AstraZeneca, dass das eben relativ hochtechnologische Produktionsweisen sind, die in der traditionellen Impfstoffforschung, in der Impfstoffproduktion noch nicht angewendet werden global und man da eben zusätzlich zu der Freigabe des intellektuellen Eigentums auch einen systematischen Technologietransfer braucht, um tatsächlich eine Ausweitung der Produktion global und regional zu realisieren. Das ist der Ausgangspunkt. Und ein Beispiel für einen solchen Technologietransfer, den es nach 2006 gegeben hat, oder in 2006 anfing, als eben die Befürchtung war, dass sich die Erfahrung, die man mit der sogenannten Schweinegrippe H1N1-Influenza hatte, die eben auch sich global stark verbreitet hatte, dann aber glücklicherweise weniger gefährlich sich erwies, als man am Anfang befürchtet hatte. Aber da wurde eben schon deutlich, dass eben in den Monaten, in denen eben diese Epidemie sich verbreitete, auch wieder die reichen Länder, weil sie die ganzen Kapazitäten der Impfstoffproduktion an sich beziehungsweise die aufgekauft hatten, die Produktion, und es eben für die Länder des globalen Südens keine mehr gab. Und da wurde deutlich, dass auch mit der Befürchtung, dass der nächste große Pandemie eben wieder eine Influenza-Pandemie wird, dass man in diese Technologie systematisch investieren muss. Und man hat dann auch mit der WHO, vor allem bei der WHO und auch mit Unterstützung verschiedener Länder tatsächlich einen physischen Hub, eine Stelle eingerichtet, also quasi eine Modellfabrik für die Influenza-Impfstoffproduktion in Holland, an dem eben Unternehmen und Wissenschaftler aus anderen Ländern im praktischen Feld lernen konnten, wie das funktioniert, wie man die Qualitätssicherung macht, wie man die Zulassungsbedingungen auch schafft für solche Influenza-Impfstoffe, und hat dadurch global relevant die Kapazitäten ausgeweitet und erhöht, um Influenza-Impfstoff herzustellen. Das ist etwas, was dann auch über mehrere Jahre geht. Auch das ist etwas, was da zumindest mit den Ressourcen, die damals eingesetzt worden sind, ging. Und es konnte vor allem auch deswegen gehen, weil die Technologie dieser Impfstoffproduktion, die dann ganze Viren gezüchtet hat, sie dann abgetötet hat und dann eben zu Impfstoffen gemacht hat, keine patentgeschützte Technologie war und damit ein wesentlicher Schwierigkeit der Verbreitung dieser Technologie nicht mehr gegeben war. Das ist etwas, was man jetzt tatsächlich dringlich überlegen müsste, und es gab auch eben schon im Mai letzten Jahres bei der WHO eine Konzeption, eine Idee, einen solchen Covid-19-Technology Pool einzurichten, in dem man eben Lizenzen für die Produktion von Impfstoffen sammeln kann. Das ist sogar noch eine Stufe unterhalb der verpflichtenden Aufhebung der Patente, sondern operiert noch mit einem freiwilligen Lizenzierungsmodell.
Kann das funktionieren?
Ja, das kann funktionieren, wenn man entsprechend viel Druck ausübt und wenn man möglicherweise zum Beispiel öffentliche Förderung für die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen tatsächlich auch konditioniert, indem man sagt, gut, ihr kriegt diese Milliarden, das waren ja Milliarden Euro, die in diese Impfstoffforschung investiert worden sind, ihr bekommt diese Milliarden nur, wenn ihr euch verpflichtet, dann auch eure Technologie zu teilen, zu Konditionen, von denen ihr möglicherweise auch profitiert. Also Lizenzverfahren sind ja immer, behalten ja auch immer Lizenzgebühren. Aber es ist notwendig, dass in dieser konkreten Situation sich der Public Return on Public Investment eben so schnell wie möglich einstellt. Das heißt, das, was wir öffentlich an Geld investieren, muss auch einen öffentlichen Profit erwirtschaften. Und diese, so eine solche bedingte, also Konditionierung der Forschungs- und Entwicklungsförderung ist eine wichtige Forderung, die wir auch mit unserem Aufruf stellen.
Wie sieht es eigentlich mit Medikamenten gegen Covid aus? Es wird ja immer von einer Mehrgleisigkeit der Strategie gesprochen, Impfung, Testen und Medikamente eben, damit auch die auf den Intensivstationen irgendwie wirksame Methoden gefunden werden. Ist es Teil eurer Forderung?
Das ist natürlich Teil, wenn es erfolgreiche Medikamente gegen Covid-19 gäbe, dann würde das möglicherweise sogar sehr viel schneller umsetzbar sein, weil es dafür sehr viel größere Kapazitäten in der globalen Medikamentenproduktion gibt. Also die Impfstoffproduktion beträgt maximal 10%, wahrscheinlich noch weniger von der Medikamentenproduktion. Und das Problem ist nur, dass es diese wirksamen Medikamente gegen Covid-19 bislang nicht gibt.
Gibt es nicht eins, also dieses Remdesivir oder sowas?
Remdesivir war ein Hoffnungsträger noch bis zum letzten Sommer, hat sich dann aber in den Studien als nicht besonders wirksam erwiesen. Das ist ein Problem. Meines Wissens ist auch ein tatsächliches Problem, dass die vor allem diese schwersten Verläufe der Covid-19-Erkrankung gar nicht dann mehr ursächlich durch das Virus ausgelöst werden, sondern dann durch die Überreaktion des Körpers, also quasi eine überentzündliche Reaktion im Körper selbst, die man kontrollieren muss, aber die gar nicht mehr dann eintritt, wenn das Virus sich gar nicht mehr vermehrt. Das heißt, man tatsächlich mit der Vermehrung der Behinderung des Virus selber in diesen Situationen gar nicht mehr das Outcome, den klinischen Verlauf so sehr beeinflussen kann. Das ist das, was ich von der klinischen Seite der Covid-19-Erkrankung weiß. Das heißt, man kann natürlich versuchen, in der Frühphase der Erkrankung tatsächlich diese Virusvermehrung auch medikamentös zu behindern. Das ist aber bei Viren extrem kompliziert und bislang ist mir nicht bekannt. Es wurden verschiedene Dinge ja ausprobiert. Es wurde auch immer auf Hoffnung gesetzt, auch auf kleine, kostengünstige Medikamente wie Chloroquin, das auch gegen Malaria eingesetzt wird. Auch das hat sich nicht erwiesen. Und ähnliche Dinge. Das bleibt schwierig offensichtlich. Und leider ist das ein wirklicher Mangel im Moment. Und man kann halt nur hoffen, dass die, dass es da einfach, da gibt es weiter natürlich Forschung dran, dass es da auch in absehbarer Zukunft leichter wird, dann auch die schwersten Verläufe mit Covid-19 zu verhindern. Bislang, was wirksam ist im Moment, sind einfach die Impfungen der besonders gefährdeten Menschen.
Also dann, wir haben grandios überzogen, aber es war unglaublich interessant. Das heißt, eure Forderungen zusammengebündelt sind Patente aufheben, industrielle Kooperation fördern, freiwillige Patenteaufhebung da, wo es hilft und Medikamentenproduktion vorantreiben?
Na, es muss vor allem, also ich würde sagen, natürlich ist das Leben der Menschen nicht von guten Medikamenten, sondern von guten Lebensbedingungen vor allem abhängig. Das ist auch etwas, das wir nicht vergessen sollten. Ganz zentral ist aber eine Forderung, tatsächlich das Forschungs- und Entwicklungsmodell von Medikamenten umzuwerfen und tatsächlich zu sagen, das gehört in öffentlicher Hand und wenn man es als öffentlicher Förderung, weil nur dann kann man sicherstellen, dass tatsächlich die Kriterien, an denen geforscht wird, tatsächlich sich nach den realen Bedarfen der Menschen richtet und nicht daran, was kommerzielle Unternehmen besonders gut vermarkten können. Und dann kann man noch darüber nachdenken, ob dann die Produktion dieser konkreten Produkte tatsächlich besser von staatlichen oder von privaten Akteuren gemacht werden kann. Das Problem wird immer bleiben, dass eine privatwirtschaftliche Logik daraus ausgerichtet ist, möglichst viel Umsatz zu machen und möglichst viel Geld damit zu generieren. Und gute Gesundheit entsteht nicht dadurch, dass wir möglichst viele Medikamente nehmen, sondern dass wir sie dann nehmen, wenn wir sie brauchen und dass sie dann auch verfügbar sind.
Vielen, vielen Dank für dieses Interview.
Okay.
Ja, auch von mir danke.
Danke euch auch. Tschüss.
Tschüss.